Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb sechs ist es jetzt, DRS 1 mit dem Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz, das sind unsere Themen. Villenzone für Reiche im Kanton Luzern. Die Bürgerlichen sind dafür, die Linken dagegen. Die Schweizer Staatsrechnung, die schließt viel besser als budgetiert, trotzdem bleibt Sparen Trumpf. Für das Luzerner Elektroauto-Mindset fehlen 160 Millionen Franken. Bis im Juni muss es auf den Tisch. Unser Tagebuchautor Thomas Heb, der sieht überall frühlingsverrückte Menschen und spürt selber wenig davon. Das Wetter, morgen gibt es viel Sonne mit ein paar Nebelfeldern. Es ist mild bei 18 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Der Luzerner Kantonsrat hat der Nachmittag mit der Beratung vom Richtplan 2009 angefangen. Ein Thema dort drin sind die Villenzonen. Das Planungsinstrument, das letztes Jahr im Kanton Obwalden so viel zu reden gegeben hat. Dort hat ja das Volk schlussendlich Nein gesagt zu Sonderbauzonen für Reiche. Für uns hat Peter Portmann die Diskussion im Luzerner Parlament verfolgt. Peter Portmann, ist die Diskussion ähnlich verlaufen wie die zu Obwalden?
Nein, sie ist nicht ganz ähnlich verlaufen. Inhaltlich zwar schon, aber es hat vor allem in der Form ist es ein bisschen unterschiedlich gewesen. Im Kanton Obwalden hat man immer klar von Villenzonen geredet. Im Kanton Luzern sind zwar auch Villenzonen gemeint, aber die das wollen, die Regierung und die Bürgerlichen, die haben immer gesagt, sie sind eigentlich attraktive Wohnschwerpunkte. Und auch noch einen wichtigen Unterschied, den die Befürworterseite immer rausgestrichen hat. Es ist ein ganz grosser Unterschied insofern. Im Kanton Obwalden hat die Regierung abschliessend können entscheiden. Im Kanton Luzern, das ist fest betont worden, würde in jeder Gemeinde, Gemeindeversammlung abschliessend entscheiden.
Wie sind die Positionen im Rat?
Ja, aber es ist klar gewesen, also, das ist klar der Links-Rechts-Graben gewesen, wie in der letzte schon viel da am Luzerner Kantonsparlament. Die Bürgerlichen haben das gut gefunden und haben sich klar hinter die Regierung und vor allem hinter den Baudirektor Max Pfister gestellt. Man hat gesagt, das tut gute Steuerzahler anziehen, das brauchen wir, auch vor allem im Zusammenhang mit dem Standortwettbewerb. Luzern sei im Konkurrenzkampf gegen die Nachbarkantone Obwalden, Nidwalden, Zug und Schweiz. Und die Linksseite, die hat gesagt, das sei eine Frage von der Moral, dass die Ausscheidung von Villenzonen, das sei überhaupt nicht nachhaltig und eine Frage von der Moral sei, weil sich Reiche können von den raumplanerischen Kriterien freikaufen. Und ein Argument, das ich eigentlich jetzt heute das erste Mal gehört habe, die Debatten ist ja schon manchmal geführt worden und im Kanton Luzern auch nicht das erste Mal. SP-Kantonsrat hat gesagt, das führe zu der sozialen Isolation der Reichen.
Jetzt haben das Obwaldner Parlament hat damals die Villenzone gewählt, das Volk hat Nein gesagt. Kommt es jetzt im Kanton Luzern auch zu so einer Abstimmung?
Der Kanton Luzern kommt sicher nicht in die gleiche Art zu einer Volksabstimmung, weil die Vorlage, die der Kantonsrat beraten hat, das ist der Richtplan, das ist ein Planungsbericht, also es ist gar nicht referendumsfähig. Also wir müssen einen anderen Schlunk drehen und wie gesagt, wenn es dann ausgeschieden wird, dann muss zuerst der Bund noch genehmigen, den Richtplan, und nachher wäre ja dann eben eigentlich Gemeindeversammlungen abschliessend zuständig.
Neben dieser Villenplanung hat es da sonst noch andere brisante Punkte in der Diskussion zu dem Richtplan?
Also wichtig vielleicht, um noch etwas rauszugreifen, das ist die Diskussion, die eigentlich immer geführt wird, wenn die Richtplanung behandelt wird. Um die Baulandreserven ist es gegangen. Das ist, auch da ist eigentlich der Links-Rechts-Graben gewesen. Die Linken, die Roten und die Grünen haben das Gefühl, wir haben ganz genug Baulandreserven auf Jahre raus, sowohl für das Wohnen als wie für Gewerbe. Und die Bürgerlichen haben das Gefühl, wir müssten halt weiter Möglichkeiten schaffen, zum umzonen, wenn es denn nötig sei.
Zur Diskussion zum Richtplan 2009 aus dem Luzerner Regierungsgebäude der Peter Portmann. Die Staatsrechnung vom Kanton Schweiz für 2009 schließt um fast 60 Millionen Franken besser ab als budgetiert, allerdings immer nur mit einem Minus von 14,5 Millionen Franken. Laut dem Schweizer Finanzdirektor Georg Hess hat man bedeutend mehr Geld eingenommen, etwa mit der Einkommens- und Vermögensteuer. Und der Kanton Schweiz hat weniger Geld ausgegeben. Und da will die Regierung auch in Zukunft den Finger drauf haben, sagt Georg Hess.
Wir müssen vor allem auf der Leistungsseite verhindern, dass wir zusätzliche Leistungssteigerungen überkommen. Das heisst, es braucht vor allem auch Mitarbeit vom Parlament, dass eben die Leistungen, die jetzt zum Teil mit Vorstössen bereits beantragt sind, dass man diese Leistungen nicht anbieten tut.
Der Kanton Schweiz will also weiter sparen. Das Eigenkapital, das beträgt laut der Staatsrechnung 605 Millionen Franken. Das Kloster Einsiedeln setzt eine unabhängige Untersuchungskommission ein, um die Vorfälle von sexuellen Übergriffen aufzuarbeiten. Laut dem Abt Martin Werlen soll die Kommission untersuchen, welche Verstöße vorliegen, wer involviert ist, ob und von wem Anzeige gemacht worden sei und wie die Verfahren verlaufen seien. Er hat alle Opfer dazu ermutigt, Anzeige zu erstatten. Das Veterinäramt der Urkantone hat heute gegen zwei Brüder aus dem Kanton Schweiz ein generelles Tierhalteverbot ausgesprochen und ihnen auch noch gerade alle rund 100 Tiere weggenommen. Außerdem hat die Polizei drei Waffen sichergestellt. Die beiden Männer sind verhaftet worden. Die zwei Brüder haben in den Gemeinden Sattel, Ingebol und Lauerz Rinder, Hind, Hasen, Hühner, Geissen, Schaf und Sioux gehabt. Seit dem 2001 haben die beiden schon mehrere Mal gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Zum Beispiel haben sie Schaf geschächtet, also ohne Betäubung geschlachtet. Wenn Kinder in der Schule ausfällig und gewalttätig sind, dann sollen im Kanton Schweiz in Zukunft Eltern mehr Verantwortung dafür übernehmen müssen. Das verlangt ein Vorstoss, den die SP, die CVP und die SVP gemeinsam eingereicht haben. Vielfach denken die Erziehungsberechtigten ihre Verantwortung nämlich nicht wirklich wahrnehmen. Der Regierungsrat soll darum gesetzliche Grundlagen schaffen, um die Eltern dazu zu bringen, Probleme mit ihren Kindern anzupacken. Sollten sich die weigern, soll es Bussen bis zu 1'000 Franken geben, verlangt die Motion weiter. Eine Meldung vom Sport Skifahren. Nadja Kamer vom Skiclub Schweiz ist bei der nationalen Meisterschaft im Riesenslalom auf den ersten Platz gefahren. Nach dem Sieg in der Abfahrt und in der Superkombination ist es also schon die dritte Goldmedaille für die 23-jährige Rennfahrerin. Zweite geworden im Riesenslalom ist Nadja Steiger vom Skiclub Hochstuckli Sattel. Und im Slalom der Herren, da ist der Markus Vogel vom Skiclub Beckeried Klevenalp Schweizer Meister geworden. Der Zentralschweizer Elektroautobauer Mindset hat ein Problem. Seit gut zwei Jahren steht ein fahrbarer Prototyp von dem Luxus-Elektroflitzer parat. Das Geld aber, um das Auto in Serie zu produzieren, das fehlt. An einer außerordentlichen Generalversammlung hat das Unternehmen zwar vor 10 Tagen eine erste Finanzspritze bekommen, zum Überleben braucht es aber noch viel mehr Geld. Der Dario Pelosi.
Kontrolliert wird Mindset vom Unternehmen Lorenzo Schmid. Dem Mann, der in den 90er Jahren auch versucht hat, Twaig, eine Mischung von Elektroauto und Velo, auf den Markt zu bringen. Der grosse Bruder vom Twaig quasi ist der Elektrosportwagen Mindset. Vom Star-Designer zeichnet für eine finanzstarke Klientel. Kostenpunkt rund 100'000 Franken bei dem ersten Modell, später dann allenfalls gut 40'000. Eigentlich wäre das Auto parat, um serienmässig produziert werden, sagt Lorenzo Schmid.
Wir haben in Rekordzeit einen fahrbaren Prototyp auf die Straße gebracht. Wir haben alle Zulieferer lokalisiert. Wir haben eine Serienfertigung können zielgerichtet unter Vertrag bringen mit Elies in Frankreich. Wir wissen, wo wir Batterien bekommen. Und das Kernproblem von der Firma Mindset ist nach wie vor Finanzierung hin zur Serienfertigung von einer 10'000er Serie.
Und da ist die Situation von Mindset verfahren. Konkret braucht es gut 160 Millionen Franken, zur Produktion von dem Luxus-Elektroauto zu starten. Geld, das Lorenzo Schmid jetzt vor allem in der Strom- und Autoindustrie suchen will. Allerdings, in den letzten Wochen und Monaten hat das Unternehmen vor allem mit einem wüsten Krach in der Chefetage Schlagzeilen gemacht. Ein Teil der Geschäftsleitung musste gehen. Nicht die beste Visitenkarte zum Geld beschaffen. Die Wogen, die sagen mittlerweile glättet, der Sitz vom Unternehmen von Horb auf Freienbach verleiht, erklärt Lorenzo Schmid. Aber die Situation, die sei ernst und die Investoren in der Regel schwer zu überzeugen.
Wir haben jetzt ganz klar die Stunde der Wahrheit. Also wir haben uns sehr, sehr stark exponiert. Es ist völlig klar, das haben wir auch offen kommuniziert, dass wir entweder jetzt die Finanzierung schaffen oder eben nicht. Also im Klartext, wir sind Superhelden, wenn wir am Schluss die 10'000er Serie auf der Strasse haben und wir sind Lachnummern und werden dann Pranger gestellt, wie wir es quasi nicht geschafft hätten. Also wir haben Zeit im Klartext bis Anfang Juni, um ein quantifizierbares Ergebnis vorzuweisen.
Bei Mainz ist man trotz der knappen Zeit zuversichtlich, das Geld aufzutreiben. Sollte die Finanzierung zustande kommen, sollen die 15 Monate die ersten Mainz Elektrosportwagen vom Fliessband laufen.
Einer, der sich seit längerem mit Elektromobilität wissenschaftlich beschäftigt, ist der Vinzenz Harry, der Leiter vom Kompetenzzentrum Intelligente und effiziente Energiesysteme von der Hochschule Luzern. Er testet und forscht selber mit solchen Elektroauto und weiss, was es braucht, um ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Der Dario Pelosi hat mit dem Vinzenz Harry geredet.
Vinzenz Harry, was ist denn genau die Schwierigkeit, dass man so ein Elektrofahrzeug, das man entwickelt hat, irgendwo in einem Labor, dass man das massentauglich machen kann für eine Serienproduktion?
Man kann an verschiedenen Orten anfangen. Es ist sicher mal natürlich der Preis, wo der Markt bereit ist, für so ein Fahrzeug zu zahlen. Das braucht unheimliche Aufwendungen, dass man ein preisgünstiges Fahrzeug anbringen kann. Wir rechnen heute bei einer Serieeinführung, zum Beispiel bei Mitsubishi, Nissan, immer noch etwa der doppelte Preis vom normalen Fahrzeug. Und das ist natürlich eine der Hauptschwierigkeiten, weil wenn kein Markt da ist, dann lässt sich so etwas auch nicht finanzieren.
Sie sagen, das Fahrzeug kommt doppelt so teuer als Elektrofahrzeug. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja gar keine Schwierigkeit. Das ist, kann ja zum Beispiel auf Leute abzielen, die Geld haben, wo Mehrkosten gar keine Rolle spielen.
Sicher, und die Käuferschaft wird immer da sein. Aber das bringt noch eigentlich die globale Markteinführung. Also dazu braucht es einfach billige Produkte. Also wenn 2.000, 3.000 oder auch 5.000 Leute bereit sind, so ein teures Fahrzeug zu kaufen, ist das schön und das bringt sicher auch Technologie vorwärts, aber das lenkt nicht. Gesucht sind ja eben massenserientaugliche Fahrzeuge.
Im Fall von Mindset, dort gibt es einen Prototyp. In 15 Monaten soll der in Serie gehen. Ist das realistisch? Wie viel ist da schon gemacht von der eigentlichen Arbeit, bis man das produzieren kann?
Es ist natürlich schwierig zu sagen. Wir machen einfach unsere Beobachtung und stellen einfach fest, dass im Allgemeinen der Aufwand unterschätzt wird. Es ist nicht, dass das Fahrzeug an sich nicht läuft, aber es braucht einfach sehr viel, bis das alles Kosten- und Zuverlässigkeitsoptimiert ist. Und wir sehen, dass wenn es ein Unterschied ist, ob jetzt 1'000 Fahrzeuge fahren oder vielleicht 500'000 Fahrzeuge, dann gibt es rein von der Statistik die Chance immer wieder, dass ein oder andere nicht ganz so zuverlässig ist, dass man nachgreifen muss, dass man Rückrufaktionen machen muss, dass man optimieren muss. Und dieser Prozess, denken wir, der ist, wenn man ein Prototyp da steht, da gibt es noch gut und gern vielleicht 90% noch Arbeit oben drauf und dass etwa 10% vielleicht erst gelöst sind. Aber wie es genau ist, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen.
Elektrofahrzeuge sind teuer im Moment. Es ist eine Technologie, die noch nicht massenfähig ist im Moment. Was ist das Kernproblem von so Elektrofahrzeugen?
Man sagt natürlich, es ist die Batterie. Und das stimmt natürlich zum Teil schon. Weil die Batterie ist immer noch eigentlich zu schwer. Und das müssen wir da aber relativieren, weil da sind enorme Fortschritte gemacht worden. Und ich würde sagen, heute ist das eigentlich nicht mehr unbedingt das Problem. Das Problem ist einfach, wie wir das ganze Fahrzeug einsetzen. Man kann dort anfangen, dass einfach heute der Markt nicht bereit ist, ein Fahrzeug anders einzusetzen, als man gewöhnt ist. Das heisst, ich will 400 Kilometer fahren, ich will mit Komfort, ich will dies und das. Und das ist zum Teil ein Marktverhinderer. Weil im Prinzip kann man heute schon sagen, dass ein Auto in der Schweiz im Schnitt vielleicht 30, 40 Kilometer eingesetzt wird und nicht im Schnitt eben 80, 90, 100 Kilometer. Und der Trend müsste unbedingt dort angehen, dass ich ein Fahrzeug habe, das ich für täglichen Gebrauch kann einsetzen kann, also zum Beispiel 30 Kilometer. Und dann, wenn ich weitergehe, habe ich wieder ein anderes Fahrzeug oder ich habe einen Range Extender, den ich reinstelle, wo ich einfach die Reichweite kann erweitern. Das wäre ein kleines Aggregat, das Strom macht zum Beispiel.
Jetzt gehen wir auf der einen Seite, die Prototypen Mindset ist einer, Twike ist einer gewesen, wo man gesagt hat, das sind schnittige, moderne Fahrzeuge, die speziell aussehen. Jetzt kann man fragen, man kann ja einfach eine ganz normale Fahrzeughülle nehmen und dort einfach anstatt einen Benzinmotor einen Elektromotor einbauen. Das ist es.
Das ist ein interessanter Ansatz und wir haben auch Projekte, wenn die richtig gehen, sogenannte Umrüstsätze. Aber es ist eben immer ein Kompromiss und dort liegt genau das Problem. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass moderne Fahrzeuge, gerade bei den Batterien, sehr leicht sind. Da brauche ich auch weniger Batterie. Und wenn man einfach Flickwerk macht, irgendetwas einsetzt und etwas umbaut, ist das immer, es ist immer ein Flick. Und es wird nie befriedigen. Und langfristig ist es eine Übergangslösung, die vielleicht gut ist, aber langfristig wird das sicher nicht verheben, schon nur aus Kostengründen.
Es ist eigentlich noch verrückt. Einerseits gibt es Technologie schon lange, Strom speichern. Es gibt den Antrieb, den Elektromotor, den gibt es schon lange. Warum gibt es Elektrofahrzeuge serienmässig noch nicht?
Ich denke, Das Öl ist einfach billig. Die Fahrzeuge, die wir heute haben, sind top optimiert. Die sind einfach super gut. Und so eine Technologie zu toppen oder auszutauschen, ist nicht ganz einfach. Ich denke, es wird in Zukunft möglicherweise Veränderungen geben über die ganze Klimapolitik, dass über die Politik Druck wird kommen, im Sinne von Bonus-Malus-System, wo man freiwillig kann, Weg beschreiten kann. Aber ich gehe davon aus, dass wir etwas machen müssen, weil in 100 Jahren werden keine Benzinautos mehr herumfahren. Vermutlich haben sie in 50 Jahren schon nicht mehr.
Beim EZ ist es so, es braucht innerhalb der nächsten Monate 165 Millionen Franken, damit das Projekt weiter existieren kann, allenfalls in Produktion gehen. Das ist wahnsinnig viel Geld. Sie selber müssen vielleicht bei kleineren Projekten auch Geld auftreiben. Wie geht man das an?
Meistens geht es nicht in den grossen Schritt, wie wir uns das vorstellen, sondern es geht meistens über Zwischenschritte und es geht meistens über Seitentürchen. Das ist etwas, was wir gelernt haben, dass es so einen, wie man sagt, linearen, geradlinigen Weg gibt es meistens leider nicht. Und das könnte natürlich ein Problem sein, auch bei Mindset, weil das ist wirklich eine sehr grosse Menge Geld, die es da braucht.
Auf wen kommen Elektrofahrzeuge, die serienmässig produziert werden? Wann werden die den Schritt schaffen im Schweizer Markt, dass man kann sagen, jedes 20. oder jedes 30. Fahrzeug ist ein Elektromobil?
Man kann hören, was die anderen sagen, man kann seine eigene Intuition losspielen und ich denke, ein bisschen mehr als Intuition ist es, wenn man sagt, es gibt sicher einen Markteintritt übernächstes Jahr, ist realistisch, dass das im grossen Stil kommt. Ob das grosse Massen dann gerade werden sein, wissen wir noch nicht, aber man kann damit rechnen, dass in 5 bis 10 Jahren, dass wirklich da einiges abgeht. Es hat sich wirklich etwas verändert. Alle grossen Hersteller sind an Elektrofahrzeugen dran. Und das ist vielversprechend. Ich bin der Meinung, es gibt keinen Zurück mehr. Es ist nur noch eine Frage, wie schnell sich das beschleunigt. Und das kann wiederum abhängen von dem, wie es um zum Klima geht und wie wir mit der CO2-Problematik umgehen müssen.
Der Vinzenz Herri von der Hochschule Luzern zu den Schwierigkeiten, ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. In gut 3 Minuten hier im Regionaljournal Zentralschweiz das Tagebuch von Thomas Heep. Der sieht überall Leute, die sich auf den Frühling freuen, als hätte es noch nie einen erlebt. Im Endigabend mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Seit dem Wochenende haben wir aus astronomischer Sicht Frühling. Und unserem Tagebuchautor Thomas Heeb ist aufgefallen, dass dieses Jahr, glaube ich, besonders viele Leute besonders fest darauf gewartet haben.
Die Aufregung war ja enorm dieses Jahr wegen dem Frühling. Alles hat wahnsinnig darauf gelangt, auf allen Kanälen und in allen Blättern ist gesendet und geschrieben worden, wie wild. Gleich unter, gleich ist er da und jetzt ist er wirklich da, hat es geheissen. So fast eine Art Frühlings-Countdown ist das gewesen. Als wäre es etwas Sensationelles, dass auch heuer nach dem Winter wieder der Frühling kommt. Dabei ist es halt einfach wieder ein bisschen wärmer geworden, also eigentlich und genau genommen so wie jedes Jahr. Aber am letzten Freitag oben, nach der Nacht, da habe ich tatsächlich schon Leute gesehen, in den Gartenbeizen sitzen, wie wenn es schon Juli wäre. Ich weiss nicht, wenn das nur keine Blasenentzündungen gibt. Früher hat es doch so schöne Regeln gegeben. Solange dass es auf der Rigi noch Schnee gehabt hat, haben die Kinder noch nicht dürfen kurze Hosen anlegen oder so ähnlich. Heute sitzt man schon in der Gartenbeiz, wenn das Thermometer 2 Morgen hintereinander nicht mehr unter Null war und der Herr Buchli auf dem Meteodach keine Scherben mehr anhat. Dabei haben wir erst noch vor knapp 2 Wochen die kälteste Nacht gehabt vom ganzen Winter. -38,9 Grad auf der glatten Alp. Ich habe nachgeschaut. Nicht reinschiessen ist drum meine Rot. Wartet sie es nochmal ab, das kommt schon nochmal anders. Ich habe mir die dicke Jacke noch nicht versorgt. Aber trotzdem, man kann natürlich schon mehr rausgehen jetzt. Und auch beim Joggen hat es mehr Leute wieder im Januar. Beim Joggen übrigens ist mir letztens etwas aufgefallen. Haben Sie es gehört? Wissen Sie, wie lange ich schon darauf gelangt habe, dass ich einmal diesen Satz so ganz locker einstreuen kann? Letztens beim Joggen. Das tönt so gut. Vor allem, weil es stimmt. Ich muss jetzt sogar gleich neue Jogging-Schuhe kaufen, weil meine kaputt gehen. Und zwar nicht, weil sie im feuchten Keller umeinander stehen, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber das nur nebenbei. Weil eben letztens ist mir eine stadtbekannte Opernsängerin entgegengekommen, die beim Joggen Kopfhörer angehabt. Und der hat sich bei mir natürlich sofort die Frage gestellt, was lässt eigentlich eine Opernsängerin werden joggen? Sind das ganze Opern oder einzelne Arien, die sie vielleicht nächstens singen muss? Oder lässt sie eventuell etwas ganz anderes, weil sie klassische Musik eh schon genug hört? Zum Beispiel Hardrock oder vielleicht sogar volkstümlicher Schlager? Und was hören eigentlich all die anderen Leute, die dauernd den Kopfhörer anhaben, nicht nur beim Joggen? Zum Beispiel die blonde Frau im Zugsabteil nebendran, hört die Lady Gaga oder DJ Bobo? Oder dort vorne, der gesetzte Herr, hört der Beatles oder Elvis oder Mozart? Oder vielleicht sogar ein Hörbuch, weil er beim Lesen immer einschlafen würde? Oder hat er sich das Echo der Zeit von gestern runtergeladen und hört sie jetzt noch? Und dort draussen, der schnauzbärtige Mann in seinem schwarzen Geländewagen, hört auch der die ganze Fahrt durch Rammstein oder Highway to Hell? Aber lassen wir das, der hat ja auch keinen Kopfhörer an. Ich übrigens auch nicht, einmal beim Joggen nicht. Aber vielleicht mache ich jetzt einmal einen Versuch. Aus aktuellem Anlass eventuell mit etwas Klassischem. Genau, mit den vier Jahreszeiten vom Vivaldi. Das ist es doch, mit dem Frühling im Ohr durch den Frühling für uns. Mal schauen, ob der Muskelkater dann auch ein bisschen milder wird.
Das Tagebuch von Thomas Heb. Seit dem Wochenende ist also astronomisch Frühling und das Wochenende stellen wir ja auch noch Touren um auf Sommerzeit in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Der Regentipp, der kommt heute von Andrea Keller.
Zwei Frauen, zwei spannende Frauen, beides Künstlerinnen, zeigen ihre Kunst in einer gemeinsamen Ausstellung von der Visarte Zentralschweiz und nehmen einen mit auf eine Kunstreise durch die Jahrzehnte. Die eine Künstlerin gilt als Kontam von der Zentralschweizer Kunstszene, Eva Zwimpfer. Die über 80-Jährige zeigen grossflächige Malerien, gemalt teils nicht nur von ihr, sondern auch mit ihr selber. Sie hat ihren nackten Körper als Pinsel gebraucht, hat sich mit Farbe auf der Leinwand gewälzt. Die andere Künstlerin, Brigitta Würsch, ist vier Jahrzehnte jünger. Und das zeigt sich auch in den Medien, die sie einsetzt, Fotografien und Video. Die Fotografien zeigen bekannte Bilder aus dem Wald. Über die Videowand flimmern Google Earth-Karten aus dem Internet. Und daraus gibt es das, was wir tagtäglich machen, eine neue Realität, gemischt aus Künstlichem und Eigentem.
Die Ausstellung von der Visarte Zentralschweiz die ist in der Kornschitte Luzern täglich ab dem Morgen um 10 Uhr. Deres Eis mit dem Regionaljournal, was heute Schlagzeilen macht in der Zentralschweiz, der Dario Pelosi mit dem Wichtigsten im Überblick.
Der Luzerner Kantonsrat hat heute Nachmittag mit der Beratung vom Richtplan 2009 angefangen. Ein Thema dort drin sind auch die Villenzonen. Bei der Diskussion im Parlament hat sich hier der klassische Links-Rechts-Graben aufgetan. Was für die Bürgerlichen absolut nötig ist, ist für die Linken moralisch nicht tragbar. Die Staatsrechnung vom Kanton Schweiz für 2009 schließt um fast 60 Millionen Franken besser ab als budgetiert, allerdings immer noch mit einem Minus von 14,5 Millionen Franken. Man hat deutlich mehr Geld eingenommen, zum Beispiel mit der Einkommens- und Vermögenssteuer, und der Kanton Schweiz hat weniger Geld ausgegeben, heisst es bei der Schweizer Regierung. Das Kloster Einsiedlen setzt eine unabhängige Untersuchungskommission ein, um die Vorfälle von sexuellen Übergriffen aufzuarbeiten. Laut dem Abt Martin Werlen soll die Kommission untersuchen, welche Verstöße vorliegen, wer involviert ist, ob und von wem Anzeigen gemacht wurden sei und wie die Verfahren verlaufen seien. Der Zentralschweizer Elektroautobauer Mindset braucht Geld. Seit zwei Jahren hat das Unternehmen zwar einen Prototyp auf der Strasse, fehlen aber gut 160 Millionen Franken, um die Serienproduktion zu starten. In den nächsten zwei Monaten entscheidet sich, ob Mindset nächstes Jahr seine Elektrosportflitzer herausbringen kann. Stromauto, die sagen im Kommen, heisst es bei Experten von der Hochschule Luzern. Der Schritt vom Prototyp in Serie, der sei allerdings schwierig.
Die Wetteraussichten für morgen hat der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen gibt es einen schönen, sonnigen Frühlingstag. Allerdings hat es zuerst an paar Orten noch ein bisschen Nebel oder Hochnebel. Am wahrscheinlichsten ist das vom Luzerner Hinterland bis in die Region Zug. Aber der Nebel oder Hochnebel löst sich im Laufe des Vormittags dann auf. Am frühen Morgen ist es noch kalt, die Temperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad, aber die Sonne heizt kräftig ein und bis am Nachmittag gibt es an den meisten Orten so um die 18 Grad und an der Höhe oben wird es mild, in Engelberg gibt es 14 Grad und in Andermatt 11 Grad. Das schöne Wetter hebt auch noch Mittwoch an und der Tag durch wird es wieder mild mit 15 bis 19 Grad. In den Bergen wird es dabei leicht föhnig.
So viel vom Regionaljournal Zentralschweiz für heute. Im Internet können Sie einzelne Beiträge noch einmal nachhören oder die ganze Sendung als Podcast abonnieren. Unsere Adresse regionaljournal.ch. Dort weiterklicken auf Zentralschweiz. Thuli Stalder war für die Inhalte von heute verantwortlich. Am Mikrofon Michael Zetzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.